Wir wissen, dass die Erfolgsfaktoren und Misserfolgsfaktoren im Change ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun haben. Der Top-Treiber von Erfolg ist eine gute Kommunikation der Ziele und des Veränderungsprozesses.
Wir reagieren mit unserer Psyche viel stärker auf mögliche Verluste. Ja, die treiben uns viel mehr an. Da geht bei uns einfach viel mehr ab intern im Kopf, wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, was ist eigentlich das, was wir verlieren könnten.
SIT Podcast – Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen.
SIT Partners – Integrating Perspectives.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SIT Partners Podcast. Wir freuen uns, eine größere Serie von Podcast-Folgen zu eröffnen zum Thema Change-Kommunikation. Mein Name ist Marc, ich bin Managing Partner bei SIT Partners.
Und auch von mir ein herzliches Hallo, Sebastian, ebenfalls Berater, Trainer bei SIT Partners. Und ich freue mich auf diesen Podcast, gerade zum Thema Change-Kommunikation, weil es eins der Felder ist, was uns, naja, oftmals Ärger bereitet, gleichzeitig viel Freude bereitet, wenn wir es dann mit begleiten, mit betreuen dürfen in Change-Prozessen, in Transformationsprozessen. Da steckt eine ganze Menge drin.
Und wir haben uns überlegt, wie kommen wir in das Thema rein und könnte man mit ein paar grundsätzlichen Worten starten, warum Change-Kommunikation denn überhaupt wichtig ist. Da tragen wir wahrscheinlich Eulen nach Athen. Also wir wissen, dass die Erfolgsfaktoren und Misserfolgsfaktoren im Change ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun haben. Der Top-Treiber von Erfolg ist eine gute Kommunikation der Ziele und des Veränderungsprozesses. Das Formulieren einer guten, attraktiven Vision und Change-Botschaft gehört ebenfalls dazu. Ein Top-Management, das Commitment und Engagement zeigt für den Prozess. All das ist Kommunikation. Wir haben uns überlegt, dass wir viel pragmatischer und handwerklicher einsteigen wollen in dieses Thema. Führungskräfte im großen Bauch der Organisation und auch ganz oben fragen, was muss ich beachten in der Change-Kommunikation, wenn ich vor mein Team trete, vor Menschen aus meinem Bereich, wie muss ich sprechen, formulieren, was muss ich sagen, was sind die Botschaften, die ich rüberbringen muss. Dann sind wir so bei einem ersten Werkzeug vielleicht oder einem Gerüst. Wie geht das Formulieren von Change-Botschaften?
Genau, und wir haben ein Modell dafür, was uns genau dadurch so ein paar grundlegende Überlegungen führt. Und wir sind ja schon sehr froh, wenn die Frage, die Marc gerade eben formuliert hat, schon gestellt wird von Führungskräften. Oftmals geht es ja los, was denn? Wir haben doch eine E-Mail geschrieben, da stand drin, was wir jetzt vorhaben, was sich ändern wird. Das ist doch jetzt überall angekommen. Na, so einfach ist es eben nicht. Es lohnt sich durchaus, sich ein paar Gedanken zu machen, wenn ich in der Rolle bin und ich Change kommunizieren muss, wie mache ich das denn genau, dass es eben gut ankommt und dass ich eben die positiven Effekte dieser Change-Kommunikation mitnehme und eben nicht ins Fettnäpfchen trete und genauso die Sachen falsch mache. Das Modell hat eine schöne Abkürzung, DVPK, und da wollen wir jetzt in jeden einzelnen dieser Buchstaben ein bisschen mehr eintauchen und schauen, was dahinter steckt. Marc, magst du mit dem D beginnen?
Also was klingt wie eine Krankenversicherung, sind tatsächlich, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr als Führungskräfte zwei Seiten Text schreiben könnt, um über einen Veränderungsprozess zu informieren, und wenn zugleich die Idee ist, dabei soll Veränderungsmotivation entstehen, respektive Widerstand gegen Veränderung sich reduzieren, dann ist die Idee von DVPK, vier Buchstaben, in vier Kapiteln oder Abschnitten zu denken. Und das D steht bei uns für Notwendigkeit und Dringlichkeit, also D für Dringlichkeit. Und die Idee ist im ersten Schritt deutlich zu machen, warum benötigen wir Veränderung? Warum ist es nicht gut, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist? In diesem Sinne Notwendigkeit und Dringlichkeit erlebbar machen. Ein paar Leitfragen, die wir dann häufig vorgeben, und der Impuls ist, was fällt dir ein, wenn du diese Leitfragen beantworten sollst? Es wären vielleicht diese. Warum ist es zwingend notwendig und dringlich, jetzt zu handeln? Was werden die negativen Konsequenzen sein, wenn wir warten? Und welche Dinge, die uns wichtig sind, werden wir verlieren, wenn wir jetzt nicht handeln? Da gibt es eine Betonung von Verlust. Warum, Sebastian, ist das eigentlich notwendig?
Ja, ganz oft sehe ich in so Change Stories oder in so Botschaften eben so nur dieses positiv formulierte, wo werden wir hinkommen, wenn wir in Zukunft uns jetzt irgendwie verändert haben. Wir reagieren mit unserer Psyche viel stärker auf mögliche Verluste. Ja, die treiben uns viel mehr an, da geht bei uns einfach viel mehr ab intern im Kopf, wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, was ist eigentlich das, was wir verlieren könnten. Marc, hast du vielleicht ein schönes Beispiel dafür?
Vielleicht kein Beispiel, sondern den Hinweis auf zwei sehr, sehr bekannte Forschungsrichtungen, die sich damit beschäftigen. Das erste, ein ganz, ganz bekannter Name, Daniel Kahneman. Der hat den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen, weil er sich in der Tat zusammen mit seinem Kollegen Tversky darüber Gedanken gemacht hat, wie verändert das Beschreiben von Entscheidungsoptionen oder Möglichkeiten den Entscheidungsprozess. Und die haben sich dafür interessiert, macht es einen Unterschied, ob ich eine Entscheidungsalternative formuliere, indem ich hinweise auf die Gefahr von Verlust und die Hoffnung auf Nichtverlust oder im Gegenteil die Chance von Gewinn oder aber das Risiko von Nichtgewinn. Und was die Prospect-Theorie sagt, ist, dass uns Entscheidungsalternativen, die verlustorientiert geframed sind, sehr viel stärker in Bewegung versetzen und zu sehr viel entschiedeneren Entscheidungen führen. Also lange Rede, wir sind verlustavers und mögen Risiken, mögen Bestrafung, mögen Verluste nicht. Und wenn uns die Sorge vor Verlust an die Wand gemalt wird, dann setzt uns das sehr viel stärker in Bewegung als die Hoffnung auf Gewinn. Genau. Mit Blick auf Veränderungsprozesse bedeutet das, deutlich zu sagen, was werden wir verlieren, wenn alles bleibt, wie es ist? Das setzt Menschen stärker in Bewegung, als zu sagen, was können wir gewinnen, wenn wir uns verändern? Das Zweite, was ich nochmal betonen wollte, ist eine ganz, ganz bekannte Theorie aus der Stressforschung. Das ist die amerikanische Stresstheorie. Die geht auf einen Mann namens Hopfoll zurück, heißt Ressourcenkonservierungstheorie. Und was diese Theorie sagt, ist, dass Stress, Spannung in uns dann entsteht, wenn wir die Befürchtung haben oder akut erleben müssen, dass uns Ressourcen genommen werden. Und Ressourcen, das darf man an der Stelle definieren als die Dinge, die wir um uns haben, die wir besitzen müssen, um zu sagen, unser Leben ist ein gelungenes Leben. Also Stress ist der antizipierte oder erlebte Ressourcenverlust. Und das setzt uns in Bewegung. Das setzt dann automatisch Bewältigungsversuche, Copingversuche in Gang. Was ich sagen will, ist, wer eine Antwort auf die Frage braucht, wie erzeuge ich denn ein Erleben von Notwendigkeit und Dringlichkeit? Für den ist die Antwort, frag dich, was sind die wichtigsten, die wertgeschätzten Ressourcen der Zielgruppe, für die du kommunizierst? Und dann, um Notwendigkeit und Dringlichkeit zu erzeugen, mach deutlich, dass die Nichtveränderung eine große Gefahr des Verlusts genau dieser Ressourcen mit sich bringt. Klang jetzt sehr theoretisch, ist aber praktisch sehr, sehr wertvoll.
Und ein Beispiel, was mir jüngst entgegengekommen ist, da habe ich gehört, wie jemand gesagt hat, naja, wenn wir uns eben jetzt nicht verändern, wenn wir nicht zum Beispiel agilere Formen der Zusammenarbeit einüben und das machen, dann verlieren wir die Möglichkeit, schnell auf Änderungen im Markt einzugehen. Und damit verlieren wir die Möglichkeit, unsere Kunden zu halten, weil die vielleicht eben auch zur Konkurrenz abwandern. Ja, so ein ganz, ganz starkes Signal, was da verlustig geht, wenn eben alles so bleibt, wie es ist.
Sebastian, magst du was zum V sagen? V für Vision.
V für Vision im Veränderungsprozess. Genau, jetzt kommen wir so ein Stück weit mehr dahin, das zu beschreiben, was wir eigentlich in der Zukunft haben wollen, also so eine positive Beschreibung dessen, wo wir hinwollen. Und vor allem hat diese Vision ja verschiedene Merkmale, die ganz wichtig sind, nämlich eine Vision, die ich gut beschrieben habe, die gibt nicht nur den Führungskräften, nicht nur dem Management, sondern vor allem allen Mitarbeitenden auch eine sehr gute Orientierung, eine gute Ausrichtung, in welche Richtung soll die Veränderung dann überhaupt gehen. Und es gibt mir dann auch eine Hilfestellung bei Entscheidungen, die ich im tagtäglichen Arbeitsleben zu treffen habe. Und es ist eben auch eine Koordinationsfunktion, ja, weil das eben einspielt in das Denken und Handeln der betroffenen Personen und sorgt so dafür, dass die Entscheidungen auch eben in die gleiche Richtung gehen. Und es ist natürlich auch der Fall, dass so eine Vision mir dabei hilft, ein viel stärkeres Commitment zu bekommen, weil es eben motiviert. Ja, wir haben einmal eben das erlebt, von was wollen wir weg? Ja, wir wollen eben nichts verlieren. Aber hier ist auch die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Und das motiviert Leute sogar tatsächlich auch, mal kurzfristig persönlich Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn sich abzeichnet, dass die Zukunft da eben besser sein wird.
Wie muss man denn eine attraktive Zukunftsvision im Change und für den Change eigentlich formulieren?
Am besten nicht super trocken, nüchtern und technisch. Man sollte sie sehr bildhaft beschreiben. Das kann auch durchaus mal metaphorisch sein. Es sollte was sein, was die Leute eben zieht. Es sollte was Attraktives sein. Das darf nicht zu abgehoben sein, aber es darf durchaus auch ein bisschen herausfordernd sein, ja, weil gerade so diese herausfordernde Vision, die setzt auch viel Denken in Kraft, die motiviert Leute eben auch mal vielleicht neue Wege zu gehen, sich ein bisschen offener zu zeigen für Veränderungen. Und gleichzeitig ist das eben wichtig, dass es einen sehr guten Fokus legt, ja, auf die Frage, was ist denn wirklich jetzt das Ziel, was ist jetzt wichtig, was sind auch Sachen, die gerade vielleicht nicht wichtig sind. Und am wichtigsten aus meiner Erfahrung ist, es sollte durch die Leute, die eben dann Change-Kommunikation machen, häufig Führungskräfte oder andere Multiplikatoren, vor allem kommunizierbar und erinnerbar sein. Ja, es sollte eben schnell darlegbar sein, wie so ein typischer Pitch, vielleicht ein bisschen länger, 2 Minuten, dass es klar wird, wo soll die Reise eigentlich hingehen.
Und zum Thema fokussiert nochmal, also damit die Vision nicht nur attraktiv ist und zieht, sondern tatsächlich diese Koordinationsfunktion auch wahrnehmen kann, muss sie Priorisierung erlauben und ganz bestimmte Dinge ausschließen. Ne? Also sagen, was sind die Ziele und was sind die Ziele nicht? Ja? Was sind Möglichkeiten und was sind keine Möglichkeiten? Ne? Wo sind die Veränderungsbedarfe und wo sind sie nicht? Also die muss in der Tat ne, konkreter sein als einfach nur luftig und so ein schöner Schmelz.
2 Buchstaben haben wir durch. Es kommt das P.
Das P ist, ich glaube, da dürfen wir sagen, innovativ. Ne? Etwas, was so in dieser sehr bewussten Form wir machen. Und zwar auf Basis von Erfolgen in Projekten. Und ich erinnere mich an ein Projekt, wo eine Führungskraft, ein Geschäftsführer, und der Hintergrund ist ein sehr invasiver Veränderungsprozess, der unter anderem mit sich gebracht hat, dass alle betroffenen Mitarbeitenden, hier geht es um Vertriebsmitarbeiter, einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben müssen. Und das ist nicht ohne, ne, dafür zu sorgen, dass Menschen im Veränderungsprozess neue Verträge, Arbeitsverträge unterschreiben, insbesondere dann, wenn die eine gewisse Schlechterstellung mit sich bringen. Schlechterstellung in diesem Fall dadurch, dass garantierte Umsätze reduziert werden und man nur noch von Vertriebs- oder Umsatzpotenzialen spricht. Deutlich wird, wir verändern die Verkaufsregionen. Du kannst genauso viel verdienen wie vorher. Du musst aber ein bisschen mehr Gas geben und die neue Verkaufsregion oder die veränderte Verkaufsregion noch etwas bewusster und intensiver bearbeiten. Also das war der Rahmen für diesen Change. Und der Geschäftsführer hat gefragt, so was kann ich denn tun, damit das gut funktioniert, sagen Sie mal. Und da war unsere Antwort, naja, also was wirklich gut wäre, wenn Sie sich am Anfang in einer initialen Kommunikation und idealerweise kriegen wir das ganz konzentriert hin, alle zusammen in einem großen Raum, dass Sie sich dort auf Werte und Prinzipien verpflichten und sagen, in diesem Veränderungsprozess sind mir ganz bestimmte Werte und Prinzipien wichtig, an denen möchte ich mich messen lassen und ich will mich bemühen, die im Veränderungsprozess umzusetzen. Und er hat gesagt, das finde ich cool, das mache ich. Ich wollte sowieso mal die Werte aufschreiben, die mir wichtig sind. Und dann, Sebastian, du erinnerst dich, gab es diesen Workshop, wo wir tatsächlich einen halben Tag lang mit ihm Werte definiert haben und dann in einer Sprache, die gut zur Organisation passt, diese Werte auch formuliert haben. Und dann ist das Erste gewesen, dass der sagt, liebe Leute, ich möchte über einen Change informieren und zugleich ist mir wichtig, dass ihr das hört. Ich verpflichte mich auf ganz bestimmte Werte. Ne, dann hat er von Transparenz gesprochen, von Partizipation, von Respekt und Wertschätzung, von Verteilungsgerechtigkeit und so weiter und so fort. Ich glaube, das darf ich so deutlich sagen. Unsere Erfahrung in diesem Veränderungsprozess, der natürlich geknirscht hat, wie Veränderungsprozesse immer knirschen, der aber am Ende des Tages wahnsinnig erfolgreich war. Insofern bis auf 2 alle Mitarbeitenden neue Arbeitsverträge unterschrieben haben. Dieser Change war auch deshalb so erfolgreich, weil es das am Anfang gab. so ein Verkünden von Werten und eine Verpflichtung auf Werte. Und die Frage ist, was leistet das denn? Und die Antwort ist, naja, so ein Commitment auf Werte und Prinzipien macht den Veränderungsprozess ein Stück weit vorhersagbar und vor allen Dingen, es schafft Vertrauen. Wenn es mir gelingt, die Werte authentisch zu kommunizieren, authentisch und glaubhaft, dann entsteht ein Erleben von Gutwilligkeit und Integrität. Und ne, idealerweise darf sich das der Change dann von der Führungsmannschaft oder in diesem Fall von Seiten des Geschäftsführers borgen. Ja, und die Gutwilligkeit und Integrität, die man ihm zuschreibt, überträgt sich auf den Veränderungsprozess. Und dann auf Basis erlebter Gutwilligkeit und Integrität entsteht eine andere, eine neue, eine größere Offenheit für den Veränderungsprozess. So haben wir das erlebt und ne, das war für uns Anlass zu sagen, dass das P für Werte und Prinzipien, das muss Teil der initialen Change-Kommunikation sein. Genau. Jetzt haben wir den dritten Buchstaben auch fertig.
Genau, man könnte jetzt bei dem P auch noch ein Stück weit mehr vermuten, sagen wir mal so Grundprinzipien der Change-Kommunikation. Das werden wir auch nochmal in einem separaten Podcast beleuchten. Da gibt es auch noch ein paar sehr spannende Sachen, auf die wir schauen können. Aber ich finde es hier sehr spannend, genau diesen Fokus zu haben und diese Diskussion auch zu führen mit, ich sage mal, den Hauptfiguren, ja, denen man eben auch zuhört, sich genau auf diese Prinzipien, auf diese Werte festzulegen. Und das macht's auch anderen Leuten, uns als Berater, natürlich auch anderen Führungskräften, anderen Multiplikatoren in der Organisation, einfacher, Leute auch immer wieder an diese Prinzipien zu erinnern und ist damit unglaublich wertvoll.
Das Spannende ist, dass das Reflektieren und Diskutieren der Werte und Prinzipien, die den Change leiten sollen, eine wunderbare Gelegenheit ist, das Top-Management einzubauen, Engagement und Commitment nicht nur erlebbar zu machen, sondern auch wirklich zu erzeugen, weil man muss ja mit denen die Werte und Prinzipien diskutieren. Und über so einen Austausch und eine Reflexion der Werte und Prinzipien sind die ganz anders an den Change angekoppelt. Wir wissen ja aus Erfahrung, ne, dass häufig das Top-Management schon weg ist, wenn der Change eigentlich losgeht, ne, weil sie damit fertig sind.
Wir schauen auf den letzten Buchstaben K und der steht bei uns für Weg, Ziel, Klarheit. Und es ist neben den anderen drei genauso wichtig, genau darauf zu schauen, wie informieren wir denn darüber, wie der Change jetzt eigentlich passieren wird? Also ein Stück weit Klarheit zu schaffen, was sind Abschnitte dieser Veränderung, Etappen, Teilziele, Meilensteine, wie kommen wir eigentlich dahin, wo wir hinwollen, wie werden wir gemeinsam diesen Weg gehen und was sind auch ganz klar Anforderungen an mich ja als Empfänger dieser Kommunikation, was wird von mir erwartet, was ist mein Beitrag in einem Veränderungsprozess. Ja, wir schauen sicherlich gleich mit dir, Marc, auch nochmal so auf die psychologischen Hintergründe dieser Geschichte. Ich ergänze noch einen zweiten Teil, auch zum Change Management, also genau klar zu machen, wie werden eigentlich alle Leute informiert? Wann kann ich mit Informationen rechnen? Ja, was sind die Fortschritte? Wie werde ich dessen gewahr? Was sind auch Beteiligungsformate? Wann kann ich eigentlich proaktiv mitwirken? Was sind da meine Perspektiven? Und das natürlich auch abgestimmt auf unterschiedliche Stakeholdergruppen. Und nicht zuletzt, auch ganz wichtig, die Frage so, wenn ich irgendwie in dem Change was Neues lernen muss, wie komme ich denn da dran? Ja, also wie werde ich befähigt? Wie kann ich die Dinge lernen, die zukünftig wichtig sind? Und als wirklich letzten Punkt, ganz wichtig natürlich auch drauf zu schauen, wie wird das Ganze denn nachher gemessen? Ja, wie können wir nachher feststellen, sind wir da auch wirklich am Ziel angekommen? Sind wir unseren Prinzipien treu geblieben? Haben wir das eigentlich erreicht, wo wir hinkommen wollten?
Sebastian, weil du nach der Psychologie dahinter gefragt hast, ne, warum ist die Weg-Ziel-Klarheit wichtig? Vielleicht zwei Hinweise. Das eine ist, wir alle, auch die Veränderungswütigsten, ne, haben einen gewissen Wunsch nach Kontinuität. Und natürlich ist der Veränderungsprozess ein Bruch mit der Kontinuität. Und die Frage ist, wie kann man denn Kontinuität in einem Veränderungsprozess trotzdem erleben? Und die Antwort lautet durch prospektive Kontinuität. Also von dort, wo wir stehen, in die Zukunft, gibt es einen Weg, gibt es einen Bogen, den wir beschrieben und vorgeplant haben, dann entsteht so im Sinne eines Substituts, ja, so ein Gefühl von Kontinuität, dadurch, dass ich eben Weg-Ziel-Klarheit habe. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, wir brauchen in Veränderungsprozessen, um aktiv mitzugestalten, mindestens aber um einzuwilligen, ein Gefühl von Kontrolle, ganz subjektiv, das Gefühl, Kontrolle zu haben über die Situation. Und es gibt drei Quellen von Kontrolle. Das ist Vorhersagbarkeit, Wissen, was in Zukunft passieren wird. Die zweite Quelle von Kontrolle ist das Mitgestalten können. Ja, also sich als aktiver Mitgestalter erleben. Und die dritte Quelle von Kontrolle ist Unterstützung zu erleben. Und über die Unterstützung, was wird getan, um euch betroffene Mitarbeitende zu befähigen? Wann werden wir dafür sorgen, dass ihr dies oder das lernt? Wie begleiten wir euch? Also über Unterstützung ist ja da hinten beim K für Klarheit auch zu informieren. Das ist DVPK. Nochmal, die Idee ist, wenn du über einen Veränderungsprozess informierst, initial, und du willst die Leute mitnehmen, du willst Veränderungsmotivation erzeugen, dann denk in vier Kapiteln, informier über Notwendigkeit und Dringlichkeit der Veränderung, informier über eine attraktive Change-Vision, informiere über Werte und Prinzipien und dann sag was, das Weg-Zielklarheit erzeugt. Sebastian, wir haben ein tolles Tool dazu, ne? DVPK, und das stellen wir auch zur Verfügung. Das kriegt man, glaube ich, bei uns auf der Website, jedenfalls zukünftig. Ne? In der Serie SIT Tools werden wir das anbieten und dann kann man sich das auf unserer Webseite runterladen.
Und die Anregung ist gerne, egal wo du in einem Change gerade eine Rolle spielst, bist du Top-Führungskraft, bist du irgendwo im mittleren Management, vielleicht auch Teamleiter. Ja, es geht ja auch darum, diese ganzen Themen immer runterzubrechen und für diejenigen, ich sag mal, zurechtzuschnitzen, die ich dann mit der Kommunikation erreichen will. Also das Tool einfach auf der Webseite runterladen, mal durchdenken, gerne auch zusammen mit einem Kollegen. Und so ordentlich Qualität schaffen beim Thema Change-Kommunikation.
Sebastian, magst du noch eine kurze Vorschau geben? Was sind denn so ein, zwei Themen, die zum Thema Change-Kommunikation bei uns noch auf der Agenda sind und zu denen wir den einen oder anderen Podcast noch machen wollen?
Spannend natürlich, wie eben schon angekündigt, das Thema Grundprinzipien, also gehört auch zum Handwerkszeug. Wie mache ich denn gute Change-Kommunikation? Da gibt es ein paar Annahmen, die uns immer wieder häufig begegnen, mit denen wollen wir ein bisschen aufräumen. Ja, zum Beispiel eine Annahme, das reicht doch völlig aus, wenn ich irgendwo einen großen Intranet-Bereich erschaffe mit bunten Bildern und da kann sich jeder die Informationen holen, die er oder sie braucht. Damit würden wir gerne in einer weiteren Folge aufräumen. Sicherlich auch mal über das Thema Change Story nochmal ein bisschen genauer sprechen. Das ist eine Sache, die mir sehr viel Freude macht, mit Kunden gemeinsam Change Stories für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln, auch darüber zu sprechen, was da wichtig ist. Da ist noch eine ganze Menge an Stoff vorhanden.
Genau, ich mag gerne noch eine Sache ergänzen und beziehe mich dabei auf etwas, was tatsächlich heute Vormittag passiert ist. Hat ein Webinar gegeben, das ich gestalten durfte zum Thema Framing-Effekte im Change. Wie durch die Art und Weise, wie Botschaften formuliert werden, ne, bei Mitarbeitenden zugleich unterschiedliche Modi operandi der Selbststeuerung aktiviert werden. Und es macht im Change einen großen Unterschied, ob mein Fokus in Richtung Fehler und Risiken vermeiden, also Selbstschutz geht, oder aber in Richtung Belohnung maximieren und Chancen nutzen, also in Richtung Selbstwachstum. Und diese Wirkung von Kommunikation, das, was wir Priming und Framing nennen, das passiert unbewusst auf Seiten der Empfänger und häufig ganz unbeabsichtigt auf Seiten der Sender. Deshalb ein spannendes Thema, das wir uns auch noch anschauen werden.
Das denke ich auch. Spannende Themen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war eine Folge der Reihe SIT Practices. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau in die Shownotes unter dieser Podcast-Folge.
SIT Partners. Integrating Perspectives.